Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1991.
Als haute man noch etwas mehr auf die Pauke. Die sogenannte Entdeckung Amerikas und die Feiern dazu im Jahr 92, wo der kulturelle Austausch der Kontinente gefeiert wird, hat unserer Ansicht nach andere Aspekte. Zu der bundesweiten Aktionswoche gegen 500 Jahre Kolonialismus und was dazu in Freiburg geplant ist, bringen wir ebenfalls was. Nun, soweit also unsere Themenübersicht. Und jetzt zur Begrüßung der Heimkehrenden aus Kurdistan, Dibim Peshmerge.
Bei den Entführten in Kurdistan, in türkisch besetzten Teil Kurdistans, handelte es sich zum Teil auch um Leute aus der Region, aus Gutach und aus Waldkirch. Darüber wurde auch hier in der BZ berichtet, allerdings zum Teil etwas verfälschend, oder? Du kannst da ein bisschen was mehr dazu sagen, glaube ich.
Ja, es gibt, nachdem bekannt wurde, dass es sich bei den Entführten auch noch um Leute handelt, die jetzt hier aus Waldkirch kommen oder genau aus Gutach, hat natürlich die örtlichen Redakteure der Badischen Zeitung, die haben sich natürlich da intensiv bemüht, jetzt hier irgendwelche Konstruktionen herzustellen, und zwar zwischen dem Komitee gegen den Golfkrieg hier in Waldkirch und dieser Entführung. Und zwar die Zusammenhänge, die die Badische Zeitung versucht jetzt darzustellen, die hängen zusammen mit diesen 7.000 Mark Spenden, die im Mai gesammelt wurden. Und zwar 7.000 Mark für die Krankenstation in Schiesre. Nun veröffentlicht zum Beispiel die Badische Zeitung solche Sätze: Nach Erkenntnissen, das ist ein Zitat aus der Badischen Zeitung, nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes ist das Kurdistan-Komitee eine Teilorganisation der terroristischen Arbeiter-PKK, also Arbeiterpartei PKK. Und dann geht's weiter, im Elztal war das Kölner Kurdenkomitee zuletzt im Zusammenhang mit einer Spendenaktion des Elztäler Komitees gegen den Krieg am Golf in Erscheinung getreten. Mhm. Insgesamt 7.000 Mark an Spenden waren im Mai dieses Jahres zur Finanzierung einer Krankenstation in der Kurdenstadt Schiesre gesammelt und an das Kölner Komitee überwiesen worden. Mhm. Was ja nicht stimmt, weil da gab es ja einen eigenen Aufruf von Medico International einerseits und die Gelder, die wurden ja zum Beispiel direkt an die Volksbank Freiburg überwiesen, beziehungsweise auch direkt an diesen Bürgermeister in Schiesre.
Das heißt, da wurde das Kurdistan-Komitee überhaupt nicht zwischengeschaltet oder hat überhaupt nichts damit zu tun aus Köln?
Das Kurdistan-Komitee wurde da überhaupt nicht dazwischengeschaltet. Mhm. Also es gab einerseits vom Kurdistan-Komitee einen Aufruf für medizinische Spenden und das wurde dann im Nachhinein vom Golfkomitee, beim Golfkomitee wurde das besprochen, dass da zusätzlich auch noch mal kurz gespendet wird und dann gab es eine Spende von 200 Mark an das Kurdistan-Komitee.
Hat das Golfkomitee schon gegenüber der Badischen Zeitung reagiert?
Also es gibt jetzt einerseits eine Presseerklärung, die wurde gestern Nacht noch abgegeben und eine Gegendarstellung, die ja möglich ist nach dem Pressegesetz. Aber was ja entscheidend bei der ganzen Sache auffällt und was jetzt die Badische Zeitung versucht hat, ist zu beweisen, dass einerseits, wie es hier schon bei diesem eine genannte Zitat so anklingt, die PKK ist eine terroristische Organisation, das Kölner Komitee sei der terroristische Arm der Arbeiterpartei hier in die BAD oder nach Europa und das Golfkomitee unterstütze solche Terrororganisationen und möchte irgendwie glaubhaft machen, dass diese 7.000 Mark, die hier gespendet werden oder wurden, dass die für solche Zwecke benutzt werden, wie zum Beispiel Entführung.
Das war ein Interview, was ich heute geführt habe mit dem Redakteur von der Elzwelle. Zwei Hinweise noch in diesem Zusammenhang. Zum einen haben sich heute laut ZDF die Entführer der Deutschen dahingehend geäußert, dass die Entführung stattgefunden hat, um auf den in der BRD laufenden Prozess gegen die Mitglieder der PKK hinzuweisen. Ein Prozess, der in Düsseldorf und in Celle läuft. Wir haben verschiedentlich darüber berichtet. Und der andere Hinweis betrifft die nach uns folgende Sendung der Elzwelle aus Waldkirch, die heute schwerpunktmäßig zu der vorhin erwähnten falschen Berichterstattung in der BZ senden will und dabei unter anderem auch ein Interview mit dem Kurdistan-Komitee Köln einbaut. Ein Schwerpunkt also zu BZ und Kurdistan in den letzten Tagen.
Unter dem Motto Kampf dem Faschoaufmarsch in Wunsiedel findet am Samstag, den 17.8. in Wunsiedel, Bayern, dem Ort, wo der Stellvertreter Hitlers Rudolf Hess verbuddelt liegt, eine Demonstration, die von antifaschistischen Gruppen organisiert wird, statt. Ziel ist es, dem erwarteten Auftreten rechtsradikaler und faschistischer Gruppen etwas entgegenzusetzen. Thematisiert wird in den Aufrufen teilweise auch die Entwicklung in der BRD der letzten Monate, von zunehmenden Schmierereien Rechtsextremer über Angriffe auf ausländische Menschen bis hin zu den Morden an Antifaschistinnen und AusländerInnen der letzten Monate. In einem Rundbrief der Vorbereitenden aus der Region steht, dass für den Fall eines Verbotes des Aufmarsches die inhaltliche Bestimmung der Demo verändert werden soll, in Richtung einer deutlichen Thematisierung der AusländerInnen-Gesetzgebung. Eine andere Information ist die, dass für den Fall, dass der Faschistenaufmarsch nicht verboten wird, dies dann für die Antifa-Demo gelten soll. Auf jeden Fall findet auch heute Abend in Freiburg ein Vorbereitungstreffen für Wunsiedel statt und falls ihr da noch hin wollt, müsst ihr die Infowiederholung am Montagmorgen um 10 Uhr anhören und euch in Richtung Klarastraße 73 im Stühlinger in Freiburg bewegen. Vorbereitungstreffen für Wunsiedel, 18 Uhr im Infoladen Subito, Klarastraße 73. Eine letzte vorbereitende Vollversammlung gibt es dann in Nürnberg am 16.8. im KOM in der Königstraße 93 am 16.8. um 21 Uhr.
Heute, am 9. August, jährt sich zum 46. Mal der zweite Abwurf einer Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 ermordeten Hunderttausende. Noch heute sterben Menschen an den unmittelbaren Folgen. Das Datum des ersten Abwurfes, 6. August, wird von Friedensgruppen als Anlass genommen, jedes Jahr ein Fasten gegen Atomtests durchzuführen. Auch dieses Jahr findet dieses Fasten statt, und zwar vom 6. August bis zum 2. September mit Bonn als zentralem Fastenort. Fasten, so schreiben die Friedensleute, ist ein gezielter Einbruch in unseren Alltag. Im Fasten wollen wir uns der inneren Verbundenheit allen Lebens öffnen und der Erkenntnis, dass mit den Atomtests ein ständiger Krieg gegen die Schöpfung geführt wird. Wer Kontakt mit den Fastenden aufnehmen will, hier eine Adresse: Karl-Krabbert-Haus, Schulstraße 7 in 70075 Mutlangen, Telefon 07071 74263. Wenn es zu schnell war, könnt ihr nochmal anrufen hier im Radio.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1991.
Im nächsten Beitrag soll es um Jugoslawien gehen, speziell um die Situation der aktuell und der letzten Tage in Kroatien, die Auseinandersetzungen, die dort stattgefunden haben. Wir haben ein Interview gemacht mit einer Journalistin vom AK, vom Arbeiterkampf aus Hamburg, die im AK zu Jugoslawien schreibt. Und das fahren wir jetzt gleich mal ab.
Trotz einem seit Mittwochmorgen um 6 Uhr geltenden Waffenstillstand gibt es immer noch Kämpfe, hauptsächlich jetzt in Kroatien. Was lässt sich denn sagen über die Hintergründe der Auseinandersetzung? Gibt es da spezifische Konflikte zwischen Serbien und Kroatien?
Na, ich denke, sie reichen einmal in die Geschichte zurück. Also man darf natürlich nicht vergessen, insbesondere diese Zeit 1941 bis 1945, als in Kroatien mit Hilfe Deutschlands und Italiens ein faschistischer Staat errichtet worden ist, gegen den Serbien gekämpft hat, oder die Serben, einerseits in der Partisanenarmee Titus, aber dann zum anderen auch eben diese königstreuen Chetniks, auf die die heuteren Chetniks im Grunde sich auch beziehen. Das sind Ereignisse, die auch im späteren Jugoslawien Titus eigentlich nie richtig aufgearbeitet wurden, sondern es ist hier eben der Versuch unternommen worden, einen Neuanfang in einem gemeinsamen Staat zu machen. Sicherlich wollte Tito damals auch keine Abrechnung untereinander. Man weiß auch nicht, wie das geendet hätte. Aber es ist natürlich so, dass die Erinnerung daran noch sehr lebendig, sehr konkret in den Familien zum Teil ist. Und dass das ein Hass ist, der heute aufbricht. Man muss natürlich sagen, dass insgesamt diese ganzen Auseinandersetzungen auch mit dem wirtschaftlichen Niedergang Jugoslawiens zusammenhängen, dass sicherlich diese Konflikte heute nicht so stark wären, also wenn nicht im Grunde die einzelnen Republiken, die sehr unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen haben, wenn die nicht ums Überleben kämpfen würden. Und hier wird im Prinzip von Slowenien und Kroatien natürlich auch der Versuch unternommen, sich als die besser gestellten Republiken, also im Grunde aus diesem Armenhaus abzuseilen, wie man vielleicht sagen kann.
Also diese zwei Punkte, so in etwa die wirtschaftliche Situation und dann aber auch die Geschichte, die sich im Verhältnis der Teilrepubliken die letzten Jahrzehnte dann auch ausgedrückt hat, beziehungsweise eher unterdrückt wurde, ne?
Ja, nun muss man allerdings auch sagen, dass zu Zeiten Titus immerhin noch versucht wurde, einen Ausgleich zu schaffen, eben auch für diese immer latent vorhandenen großserbischen Bestrebungen, also dagegen zu steuern. Beispielsweise ist ja der Kosovo oder die Vojvodina, das waren ehemals autonome Gebiete, den hat Serbien nach dem Tod Titos diese Autonomie aufgehoben, sodass sie jetzt heute zu Serbien gehören. Also es gab durchaus immer diese Bestrebungen, also sozusagen diese latent vorhandenen Konflikte also praktisch denen durch politische Maßnahmen entgegenzusteuern. Und das ist natürlich seit dem Tod Titos, ist das ganz offen ausgebrochen, also dass Serbien sich um die Vorherrschaft dann eben auch im Staatspräsidium, in den ganzen Staatsorganen bemühte und damit natürlich auch eine Politik zu seinen Gunsten und gegen die anderen Republiken machte. Das, denke ich, ist auch noch ein Punkt und sicherlich auch der ideologische Zerfall, also dieser ehemaligen Staatsideologie, die heute eben so auch nicht mehr verfängt.
Kommen wir zu dem, was sich vielleicht kroatische Unabhängigkeitsbewegung nennen lässt. Das waren früher Autonomiebestrebungen, die sich auf bestimmte, ja vielleicht kann man es Reformen nennen, eher beschränkt hat und hat sich jetzt zu einer nationalistischen Unabhängigkeitsbewegung entwickelt. Wie kam es dazu?
Ja, dies hat sicherlich auch im Wesentlichen wirtschaftliche Hintergründe. Also es gab immer einen Streit beispielsweise um die Verwendung der Devisen, die Kroatien durch den Tourismus eingebracht hat. Kroatien hat ja immerhin diese ganze Küstenregion im Besitz. Und dieser Streit hat sich eben auch nach dem Tod Titos verschärft. Also hier gab es eben von sehr, oder eben auch mit dem wirtschaftlichen Niedergang insgesamt in Jugoslawien. Also Kroatien wollte einen größeren Teil dieser Devisen behalten. Und es gab, das ging gleichzeitig hier eben wirklich mit dem Wunsch oder mit Bestrebungen, eine Demokratisierung insgesamt in Kroatien einzuleiten. Das ist eben so eine neuere Entwicklung, genau wie in den anderen Ländern des RGW. Und hier hat sich aber, weil Serbien diesen Unabhängigkeitsbestrebungen natürlich sehr ablehnend gegenübergestanden hat, haben sich Kräfte durchgesetzt, wie eben der jetzige Präsident Tudjman, die man im Prinzip als rechtsnationalistisch bezeichnen kann, die eben zum Beispiel auch Gebietsansprüche in Bosnien-Herzegowina haben, also wie eben auch Kroaten leben, so ein bisschen ähnlich, vielleicht nicht ganz so scharf, wie das von serbischer Seite ja auch für Teile Kroatiens formuliert wird. Das sind Kräfte, die sich natürlich jetzt auch im Rahmen des Kriegsrechts dort total durchgesetzt haben.
Also, rechtsnationalistische Kräfte. Auch in Serbien kann man wahrscheinlich nicht mehr von sozialistischer Politik sprechen. Gibt es denn überhaupt linke Gruppierungen, linke Organisationen, fortschrittliche Kräfte, die in der Auseinandersetzung eine Rolle spielen jetzt gerade?
Also die in der Auseinandersetzung eine Rolle spielen, kann man nicht sagen. Also gerade in Kroatien sind sie eben total zurückgedrängt. Es gibt eine Pressezensur, es gibt massive Repressionen gegenüber fortschrittlichen Journalisten, gegen überhaupt linken Oppositionellen. Die sind eigentlich politisch jetzt praktisch in der Versenkung verschwunden. Also die spielen eben auch im Parlament, anders als in Slowenien, praktisch keine Rolle. Ähnliches gilt für Serbien. Hier sind jetzt auch im Rahmen dieser Auseinandersetzungen des letzten Jahres, also insbesondere die rechtsnationalistischen Kräfte hochgekommen. Also man kann sagen, dass vermutlich in Wahlen, also ein Bündnis, was noch rechts von den jetzigen Kräften stehen würde, aber mindestens ebenso nationalistisch wäre, an die Macht kommen würde. Auch hier sind die linken Gruppen also praktisch marginalisiert, spielen in der politischen Auseinandersetzung keine Rolle.
Kommen wir vielleicht noch zu internationalen Zusammenhängen. Die EG wird in der Presse als was dargestellt, was wie ein ziemlich zerstrittener Haufen aussieht, sodass es da verschiedene Positionen der Staaten, verschiedene Positionen der Außenminister auch gibt. Wie siehst du das denn? Kann man davon sprechen, dass sie sich wirklich so uneinig sind?
Ja, es gibt hier natürlich im Grunde zwei sich ausschließende unterschiedliche Bestrebungen. Die gleichen hat es eigentlich auch in der Bundesregierung gegeben. Es gab zunächst das Bemühen, aus EG-Sicht natürlich verständlich so einen einheitlichen Wirtschaftsraum dort zu erhalten und nicht eben überall Kleinstaaten mit Zöllen und anderen Währungen und anderen Sprachen. Und eben diesen gesamten Wirtschaftsraum sich dort zu erhalten, eben auch für so eine Zusammenarbeit mit der EG. Das ist im Prinzip von Teilen der EG, für die auch eben der Van den Broek jetzt steht, der dort interveniert hat, gilt das immer noch, dass sie diesen Staat zusammenhalten wollen, wobei sie sich natürlich immer auf Serbien oder beziehungsweise die serbisch dominierte Bundesregierung gestützt haben, also im Staatsrat und überall hat Serbien eben durch die Aufhebung der Autonomie für Vojvodina und Kosovo die Mehrheit, dass sie im Prinzip von daher eigentlich nur die rein serbischen Interessen mehr oder weniger unterstützt haben und damit natürlich genau diesem Erhalt des Vielvölkerstaates nicht gedient haben. Sie haben Serbien, was sicherlich vielleicht am Anfang des Konfliktes möglich gewesen wäre, eben nicht unter Druck gesetzt, eine mäßigende Politik einzunehmen, indem sie wirklich einfach jede Maßnahme mehr oder weniger blind unterstützt haben. Auf der anderen Seite, das ist ja auch eine Linie, die heute in der Bundesregierung Dominanz gewinnt, also Kroatien und Slowenien als eigenständige Staaten anzuerkennen. Das würde zum einen ermöglichen, wenn die zum Beispiel mal wegen UNO-Blauhelme bitten, also die dorthin zu entsenden und diese Staaten dann eben richtig abzutrennen und von daher auch militärisch in diese Konflikte einzugreifen oder auch stärker politisch. Es ist eine Linie, die natürlich sich auch auswirken wird auf die Sowjetunion, auf die Politik gegenüber den baltischen Staaten. Es ist mit Sicherheit eine Politik, die in der Sowjetunion auch sehr ernst genommen wird, also auch gerade von der Bundesregierung und den Teilen der EG, die sich hier also für eine Abtrennung jetzt aussprechen. Das ist ein Druckmittel gegenüber der Sowjetunion, ganz indirekt, das muss man wahrscheinlich schon so sehen.
Die Sowjetunion hat sich auch gleich gewehrt mit einer Äußerung dagegen.
Ja, richtig. Und da wird natürlich gerade die deutsche Rolle, die wird doch durchaus wahrscheinlich sehr genau beobachtet werden. Es ist sehr schwer zu sagen, also wie die EG hier künftig diesen Konflikt lösen wird. Ich sehe das nicht so richtig. Also ich denke, von unserer Seite muss man im Grunde die Idee des Vielvölkerstaates hochhalten. Das kann natürlich heute nicht heißen, sozusagen jede Maßnahme dieser serbischen Regierung oder der scheinbaren Bundesregierung zu unterstützen, sondern im Gegenteil auf Serbien einzuwirken, also dass es sozusagen Konzessionen gegenüber den anderen Staaten macht.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1991.
Die Action Direct ist eine in Frankreich kämpfende bewaffnete Organisation, die ihre Aktivitäten in den Jahren 1984 bis 86 gegen Einrichtungen der NATO, der Westeuropäischen Union, von Rüstungsfirmen, der IWF-Weltbankzentrale, aber auch gegen Interpol, die OECD-Zentrale und andere richtete. Ebenfalls fielen den Anschlägen der Gruppe auch hochrangige Vertreter aus Industrie und Politik zum Opfer, wie Georges Besse, Generaldirektor von Renault, oder General Audran, Verantwortlicher für Rüstungsgeschäfte und Kooperation im Verteidigungsministerium. Seit 1985 waren es Aktionen, die teilweise zusammen mit der Roten Armee-Fraktion durchgeführt wurden, dies unter der Zielbestimmung für die Einheit der Revolutionäre Westeuropas. Im Februar 1987 dann wurden 4 Mitglieder, 2 Frauen und 2 Männer, der Aktion direkt verhaftet. Schon zuvor gab es Gefangene aus dieser Organisation, sowie sehr viele politische Gefangene aus anderen Gruppierungen. Erwähnt seien die algerischen Gefangenen zu Zeiten de Gaulles oder gefangene KorsInnen, KanakInnen, BaskInnen, Menschen von den Antillen und aus dem Libanon. Im Gefängnis kämpfen die Gefangenen um die einfachsten Menschenrechte, Kommunikation untereinander und mit draußen, unbehinderte Informationen gegen die Isolationshaft. All diese Bemühungen und auch Erfolge konnten in Frankreich schon beobachtet werden. So gelang es sogar im Jahr 1981, einem Jahr des politischen Machtwechsels, hin zum sich Sozialisten nennenden Präsidenten Mitterrand, eine Amnestie für 200 politische Gefangene zu erkämpfen. Die 4 aus der Guerilla-Organisation Action Direct sagen in einem Interview zur damaligen Situation:
Der erste Schritt wurde gemacht durch die politische Erklärung der Guerilla für eine Feuerpause. Diese Geste löste den Prozess der Vereinigung der verschiedenen Kollektive der revolutionären Bewegung aus, auf der Basis der Befreiung der politischen Gefangenen, alle ohne jede Bedingung. Mitterrand wollte anfangs keine allgemeine Amnestie erlassen. Er schlug eine Begnadigung mit den Bedingungen vor, für die Strafen unter 8 Jahren. Das war lächerlich und kam aus einer totalen Heuchelei, üblich bei diesem Kerl. denn die niedrigste Strafe vor dem Staatsgerichtshof waren 9 Jahre. Diese Maßnahme hätte also nur wenige der politischen Gefangenen befreit und hätte der Sozialistischen Partei zu ihrer Aufwertung und als Mittel zur Spaltung gedient. Der Kampf verdoppelte seine Intensität. Im Gefängnis verband er sich mit den Kämpfen der sozialen Gefangenen gegen die Hochsicherheitstrakte und für kollektive Begnadigungen, Aufstände, Hungerstreik, Zusammenstöße bei Demonstrationen. Der Justizminister trat zurück, sein Nachfolger Badinter schloss die Hochsicherheitstrakte und gewährte eine kollektive Begnadigung und sprach eine begrenzte Amnestie aus. Blutige Verbrechen blieben ausgeschlossen. Da das unmittelbare Ziel alle war, wurde der Kampf weitergeführt. Nur Nathalie blieb gefangen. Wir hatten ihre Befreiung mit dem vor ca. 20 anderen revolutionären Militanten verknüpft, die nicht als politische Gefangene anerkannt waren. Die Bewegung verstärkte sich, weitete sich aus, wurde die erste organisierte Bewegung gegen die Rosa Welle und die Einsetzung der neuen Macht, gegen die ersten Entscheidungen der Transformation dieser neuen Macht. Einen Monat später hatten wir die Befreiung aller politischen Gefangenen erreicht und die Auflösung des Staatssicherheitshofes. Ein Kampf ohne Kompromisse, das heißt, in der Einheit der Kämpfe für einen revolutionären Prozess der Befreiung.
Soweit das Zitat. Später, nach 81, kann in Frankreich nicht mehr von Knastkämpfen dieser Intensität gesprochen werden. Die 4 Erwähnten haben jetzt schon einige Hungerstreiks hinter sich. Von Anfang an wurden sie total isoliert und ihre Anstrengungen richteten sich dagegen, für ihre Zusammenlegung und für ihre Anerkennung als politische Gefangene, wie diese den algerischen und korsischen Befreiungskämpferinnen zugestanden wurde. Der letzte Hungerstreik, der gemacht wurde, war 1989. Er hatte zunächst einige kleine Verbesserungen der Situation zur Folge. Dazu aus einer Broschüre.
Die Zellen der beiden Frauen und die der beiden Männer werden jeweils nebeneinander liegen. Die beiden Frauen und die beiden Männer werden jeweils mindestens 1,5 Stunden am Tag gemeinsamen Hofgang mit anderen Gefangenen haben. Die politische Zensur von Briefen, Büchern, Broschüren etc. wird abgeschwächt werden. Die aufgrund der Zensur in Habe festgehaltenen Sachen werden an die Gefangenen freigegeben. Die Gefangenen werden ausreichende medizinische Versorgung erhalten. Das beinhaltet jedoch nicht, dass die Gefangenen Ärzte ihres Vertrauens von draußen haben können.
Diese kleinen Verbesserungen dauerten jedoch nicht lange, bis die Schraube gegenüber den Gefangenen wieder angezogen wurde. Zu dem jetzt laufenden Hungerstreik in Frankreich, den die 4 immer abwechselnd, jeweils eine Woche führen, haben wir ein Interview mit ihrem Anwalt Ripper geführt. Unsere erste Frage bezog sich auf die Zusagen von 1989 und was daraus geworden ist.
"1989,
nach den letzten Hungerstreiks der Gefangenen der Aktion Direkt, hat die Justiz die Zusammenlegung der 4 angeboten. Was ist dabei herausgekommen?
Nach dem Hungerstreik von 1989 hat die Justizverwaltung die Zusammenlegung aller 4 Gefangenen nicht durchgeführt. Die Versprechen, die gemacht worden waren, nämlich die Isolation aufzuheben, sie zu je 2 zusammenzulegen und Zusammentreffen der 4 zu ermöglichen, diese Versprechen sind nicht eingehalten worden. Heute haben die Gefangenen der Aktion Direkt den Hungerstreik wieder aufgenommen. Und zwar seit dem 1. Januar 1991. Sie verlangen immer noch die gleichen Hafterleichterungen, da bis heute die Haftbedingungen sich nicht geändert haben. Die beiden Frauen, Nathalie Mignon und Joëlle Aubran, sind in Fleury-Mérogis unter fast normalen Bedingungen inhaftiert. Sie sind nicht isoliert und haben die Möglichkeit, untereinander Kontakt zu haben. Aber die beiden Männer, die im Gefängnis Fresnes einsitzen, haben quasi Isolationsbedingungen. Keine Kontaktmöglichkeit mit keinem anderen Gefangenen. Sie sind in einem Sicherheitstrakt untergebracht, also isoliert, ohne dass die Justizverwaltung die Isolation zugibt.
Mais les deux hommes sont détenus à la maison d'arrêt de Fresnes dans des conditions de quasi-isolement, n'ayant aucune possibilité de contact avec le moindre autre prisonnier. Ils sont détenus dans un quartier spécialement aménagé pour permettre cet isolement sans que l'administration n'admette qu'ils sont encore isolés.
Et pour autant parler d'un mouvement dans les prisons. Kann man von einer Bewegung oder Solidarisierung in den Gefängnissen sprechen?
Au début,
Am Anfang ihres neuen Kampfes, der am 1. Januar 1991 begann, haben einige andere Gefangene ebenfalls einen Hungerstreik begonnen. Nicht nur aus Solidarität, sondern auch um auf ihre eigenen Haftbedingungen aufmerksam zu machen. Sie waren ebenfalls isoliert. So zum Beispiel ein Gefangener namens Alain Trouvé, der im Gefängnis Santé in Paris inhaftiert war, unter unmöglichen Isolationsbedingungen, seit 2 Jahren schon. Die Justizverwaltung hat versucht, die Fälle der Gefangenen, die sich der Bewegung angeschlossen hatten, individuell zu regeln. Und so sind heute nur die 4 Gefangenen der Aktion Direkt übrig geblieben, die den Hungerstreik weiter durchziehen.
Waren das auch politische Gefangene, die sich dann am Hungerstreik der Gefangenen der Aktion Direkt beteiligt haben?
Alain Trouvé ist ein politischer Gefangener, aber auch einige soziale Gefangene, vor allem im Knast Santé, haben sich beteiligt. Aber das ist schon seit einigen Monaten vorbei.
Ist die Isolationshaft normal für die politischen Gefangenen in Frankreich?
Nein, das ist ein Sonderstatus, der nicht legal ist. Die Gründe zur Isolationshaft, die auch für andere, besonders kämpferische Gefangene möglich ist, werden durch wichtige Sicherheitsgründe gerechtfertigt. Aber diese Rechtfertigungen, die vor allem auf politische Gefangene angewandt werden, sind, daran besteht kein Zweifel, falsch.
Was gibt es außerhalb der Knäste für eine Unterstützung? Wer unterstützt die Gefangenen der Aktion Direkt?
Im Augenblick ist das Unterstützungspotenzial relativ schwach. Es hat eine große Repressionskampagne gegeben, eine Kriminalisierungswelle aller, die sich mit der Aktion Direkt verbanden. Und die Militanten befürchten oft, sich zu engagieren, aus Angst vor Repression. Die politischen Bedingungen heutzutage bewirken, dass es nur wenige Mobilisierungsmöglichkeiten gibt für die Unterstützung der politischen Gefangenen, aber der Kampf und das Leiden der Gefangenen im Augenblick kann in der Zukunft die Existenz der Probleme der politischen Gefangenen ins Bewusstsein rufen. Nein, ich möchte noch etwas hinzufügen. Außer diesen Problemen der Isolation sind die politischen Gefangenen das Objekt permanenter Einschränkungen ihrer Rechte auf Kommunikation mit draußen, durch Briefe, auch Kontakt untereinander und auf Information. Die Justizverwaltung überwacht die gesamten Sendungen an und von Gefangenen, ihre Post und Bücher, politisches Material und schränkt dadurch ihr Recht auf Kommunikation und auf Information ein, da selbst Briefe verschwinden, ohne dass sie offiziell geprüft sind. Diese Situation bringt die Gefangenen dazu, diesen ständigen Kampf durchzuführen, um ihre Rechte durchzusetzen, zum Beispiel auf Information und Kommunikation. Trotz der Versprechen, die nach dem Hungerstreik von 89 gemacht worden waren, gibt es immer noch Bestrebungen, die Rechte einzuschränken.
Malgré les promesses qui avaient été faites après la grève de la faim de 1999, il y a sans cesse des mesures de rétorsion et de rétention au niveau du droit à l'information et à la communication.
Oui. Et est-ce que vous-même, vous êtes aussi criminalisé?
Sind Sie selber kriminalisiert worden in Ihrer Arbeit?
Die Situation in Frankreich ist ein wenig anders als die in Deutschland, und zwar aus verschiedenen Gründen, die zu erklären hier zu weit führen würde. Ich bin auf jeden Fall Objekt einer Überwachung, eher als einer Kriminalisierung, bis heute jedenfalls.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1991.
Am 12. Oktober 1492 war die sogenannte Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Dies war der Anfang der Ausbeutung und Unterdrückung der Einwohner und Einwohnerinnen des latein- und südamerikanischen Kontinents. Nun soll 1992 diese 500 Jahre Kolonialismus von offizieller Seite als Begegnung zweier Welten gefeiert werden. Gegen diese Feierlichkeiten von der sich gegenseitig befruchtenden Begegnung zweier Welten, welche nie stattgefunden hat, gibt es eine Gegenbewegung. Diese Gegenbewegung ist die Anti-Conquista-Bewegung, welche eine dezentrale bundesweite Anti-Conquista-Aktionswoche im Oktober plant. Hier sind nun Georg und Andreas von der Aktion Dritte Welt. Was bedeutet eigentlich Anti-Conquista?
Also der Begriff Conquista kommt aus dem Spanischen und heißt Eroberer. Und die bekannteren Figuren kennen wir aus dem Schulbuch. Cortés, der Mexiko erobert hat, beziehungsweise Pizarro, der das Inka-Reich im heutigen Peru vernichtet hat. Und dieser Begriff ist allerdings auf Lateinamerika beschränkt. Wir finden es wichtig, dass auch Afrika und Asien einbezogen werden, weil beide Kontinente ja mindestens genauso vom Kolonialismus betroffen waren, wenn auch auf eine andere Art und Weise.
Nun ist aber Kolonialismus ein recht weitläufiger Begriff. Was sind denn die genauen Inhalte dieser Anti-Conquista bzw. dieser Anti-Kolonialismus-Aktion?
Die Tage, die beschäftigen sich mit verschiedenen Bereichen des Kolonialismus. Kolonialismus jetzt nicht als ein historisches Projekt betrachtet, sondern als was, was auch bis in die heutigen Tage weitergeht. Die Aktionswoche, die wir hier in Freiburg planen, haben wir jetzt in 7 Schwerpunkte eingeteilt. Das sind also der erste Schwerpunkt so allgemein zu Kolonialismus und Neokolonialismus, wo wir das Thema in verschiedenen Aspekten, also nicht unbedingt ökonomischen Aspekten, beleuchten wollen, beispielsweise wie heute noch im Denken damit umgegangen wird, beispielsweise in den Medien jetzt mit der Eine Weltwoche, oder auch wie sich Kolonialismus in der Sozialisation niedergeschlagen hat. Das ist so ein Bereich von allgemein Kolonialismus. Dazu gehören auch jetzt die Out-of-Area-Einsätze, die geplanten der Bundeswehr, die ein weiterer Schwerpunkt darstellen. Und also an diesem ersten Schwerpunkt sieht man schon, dass es ein durchaus vielseitiges Thema ist. Der zweite Schwerpunkt, den wir haben, ist der Schwerpunkt Rassismus und Flüchtlingspolitik, wo halt ja die Abschiebungsproblematik als eine Folge unseres Umgangs mit anderen Kulturen eben aufgezeigt werden soll. Der nächste Schwerpunkt beschäftigt sich mit dem Weltmarkt, also das ist eher dann diese ökonomische Seite von Kolonialismus. Da wird es Veranstaltungen geben, zu Produkten beispielsweise wie Kaffee und so weiter, wie damit Handelsstrukturen aufrechterhalten werden und Abhängigkeiten aufrechterhalten werden über einen ökonomischen Druck. Im Prinzip gehört da dann auch die Politik von IWF und Weltbank mit rein. Das sind Sachen, die da thematisiert werden. Und ja, als Folge von Kolonialismus dann auch der Widerstand natürlich gegen koloniale Ausbeutungssysteme. Das wird ein sehr wichtiger Schwerpunkt auch sein. Bei diesem Schwerpunkt geht es um indigene Widerstandsformen, wie wir sie auch heute noch erleben, die sich gerade in Lateinamerika auch anhand von zu diesen 500-Jahr-Feiern dort wieder gebildet haben. Das sieht man in Ecuador, wo es Aufstände gab. Ganz Ecuador ist lahmgelegt worden mal durch diverse Aufstände im Juni 1990. Das ist eigentlich jetzt auch auf dem ganzen Kontinent ein ziemlich großes politisches Thema, dass eben diese ursprünglichen Völker wieder probieren, ihre Ländereien, ihre Rechte wiederzukriegen, um sich gegen soziokulturelle und soziopolitische Realitäten, wie sie schon in Lateinamerika vorzufinden sind, zur Wehr zu setzen. Die nächsten Themen sind, wir haben einen Schwerpunkt Patriarchat als eine Form von Unterdrückung, die mit dem Kolonialismus auch weltweit exportiert wurde. In dem Zusammenhang ist aber auch der Import von Frauen hierher zu Heiratshandel und Frauenhandel zu thematisieren. Der zweitletzte Schwerpunkt ist der Schwerpunkt Ethnologie. Die Blickrichtung, die Umkehrung der Blickrichtung wollen wir da mal probieren, irgendwie zu thematisieren. Da geht es darum, wie Ethnologie funktionalisiert wurde, weg von der Wissenschaft hin zu einem politischen Herrschaftsinstrument. Es geht genauso darum, um die Rückgabekampagne von geraubten Kulturgütern, die von Medico International initiiert wurde, hier aufzugreifen und lokal zu schauen, wie man diese Kampagne umsetzen kann. Und vor allen Dingen geht es halt darum, um dieses Bild des Fremden, was wir hier auch durch unsere Sozialisation, wo Ethnologie auch ein gewichtiger Punkt spielt, wie wir das wieder irgendwie gerade biegen können. Also wie man eine Umkehrung erreichen kann. Und als letzten Schwerpunkt zu Weltmacht EG, was wird nach 1992, 93 eben da in Bezug auf die Dritte Welt passieren?
Und inwiefern hat diese Weltmacht EG oder die EG 92, wie sie dann sein wird, etwas mit Kolonialismus in Lateinamerika beziehungsweise den 500-Jahr-Feiern der Entdeckung Lateinamerikas zu tun?
In unterschiedlichen Bereichen. Der erste Bereich trifft den schon erwähnten Komplex Rassismus, Migration, Flüchtlinge an. Bekanntlicherweise wird ja zurzeit das EG-Recht verschärft, beziehungsweise auch in Ländern, wo es bisher noch nicht so scharf war, die Migrationspolitik, Asylpolitik verschärft, Stichwort Schengener Abkommen. Und die Menschen müssen also in diesem EG-Markt, wenn sie aus der dritten Welt kommen, eher fernbleiben. Wir erleben das ja also manifest in heute aus unterschiedlichen Bereichen und Ländern. Es manifestiert sich sicherlich auch im ökonomischen Bereich. Die sogenannte Ideologie des Freihandels schließt ja immer dann ihre Pforten, wenn es darum geht, wirklich Produkte aus der dritten Welt, sei es landwirtschaftlich, sei es aber auch industrielle Produkte, wirklich hier eine Chance auf den Markt zu geben. Da entpuppt sich diese Ideologie als wirkliche Propaganda und hier gilt es wirklich Aufklärung zu leisten. Es ist natürlich auch so, dass interne EG-Geschichten thematisiert werden müssen. Was heißt es, EG-Binnenmarkt? Was bringt es auch für Auswirkungen positiver bzw. auch negativer Art für uns und wie ist damit umzugehen?
Also das heißt, es gibt schon auch dann einen Zusammenhang zwischen der wohl demnächst hier anlaufen sollenden Anti-EG-92-Kampagne eventuell und dieser Anti-Conquista oder Anti-Kolonialismus-Tagen.
Das ist richtig, den Zusammenhang gibt es. Es ist allerdings ein bisschen schwierig, weil heutzutage noch niemand, also weder wir noch die Herrschenden eigentlich genau wissen, welche Auswirkungen genau diese Binnenmarktgeschichte 92, 93 haben wird. Es gibt da unterschiedliche Hypothesen und Thesen. Da gilt es, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist aber ein schwieriger Themenkomplex, ohne Frage.
Gibt es denn dann überhaupt Konzepte, wie Mensch dem begegnen kann, oder muss das alles noch erst erarbeitet werden?
Also es gibt da Konzepte und die sollen auch vielfältig umgesetzt werden, also nicht nur in Form von eher drögeren oder vielleicht auch manchmal spannenderen Diskussions- oder Podiumsdiskussionen, sondern es geht darum, in vielfältigster Form diese Inhalte umzusetzen, sprich es ist auch geplant mit Theatergruppen, mit in Form von Kino diese Inhalte oder auf die Straße zu bringen, beziehungsweise also auch Demos zu machen, Straßenspaziergänge, so, also um die jeweiligen Punkte, die es ja in auch vielerlei deutschen Städten gibt, also der deutsche Kolonialismus ist ja bekanntlicherweise, man sieht es schon an diversen Straßenschildern, immer noch gegenwärtig. Und dann geht es darum, wie gesagt, diese Geschichte, diese 500 Jahre, die erstmal ein intellektuelles Thema sind, konkret auf heutige Politikfelder umzusetzen und dann in der Praxis sich dazu zu verhalten.
Nun ist aber der 500. Jahrestag eben dieser Kolonialisierung erst 1992, die Aktivitäten finden aber jetzt schon statt. Also ist da geplant, dass man vielleicht auch irgendwie Sensibilisierung der Medien für die entsprechenden Feierlichkeiten, die 92 ja sicherlich kommen werden, ist das so eine Beeinflussung geplant oder ein Versuch, solche Feierlichkeiten direkt zu boykottieren oder zu behindern oder ähnliches?
Ja, wir wollen natürlich zunächst erstmal unsere eigenen Inhalte mit uns selber sozusagen klar bekommen. Das ist ja das Thema, der Systemkomplex ist ja ein gewaltiger und bekanntlicherweise ist ja die Solidaritäts- und Internationalismusbewegung nicht gerade in ihrer Höchstform. Also wir sind ja aufgrund von globalen Gegebenheiten, die jeder so kennt, in schwierigen Situationen, also Ende des sogenannten realen Sozialismus, Ende der nationalen Befreiungsbewegung, die offensichtlich an ihre Grenzen gestoßen sind. Es geht also erstmal auch um eine Selbstverständnisdiskussion und dass sich die Gruppen austauschen. Das ist der eine Grund, warum so einen langen oder längeren Vorlauf gibt und dass man auch nachts, vor 92, also jetzt in diesem Jahr schon Aktionen starten will. Der andere Grund ist sicherlich der, dass das Thema die Chance bietet. Also wer die Buchverlagsprogramme durchsieht, sieht schon im Herbstprogramm einiges auf dem Buchmarkt auf uns zukommen, dass die Öffentlichkeit an dem Thema interessiert sein wird. Uns geht es darum, dass es halt nicht nur in Zeitungen, Büchern stattfindet, wo sich Historiker und Intellektuelle auseinandersetzen mit dem Themenkomplex, sondern es geht darum, dass wir uns hier fragen, was hat das Thema mit uns, mit unseren Lebensrealitäten zu tun.
Gibt es dazu auch schon Kongresse oder Aktionen, die jetzt bereits stattfinden, oder geht es erst im Oktober? Und wie steht es nun mit den Planungen für die Freiburger Aktionswoche? Ist das schon alles abgeschlossen oder hängt es noch in der Schwebe? Oder gibt es noch eine Möglichkeit für Leute, die sich da auch noch mit engagieren wollen, einzusteigen?
Da gibt es ja wohl sehr viele Möglichkeiten einzusteigen über diese verschiedenen Schwerpunkte. Und die Gruppen, die sich an dieser Aktionswoche beteiligen, sind auch sehr vielfältig gestreut. Die kommen also nicht nur aus dem Dritte Welt-Spektrum, sondern auch aus anderen Basisinitiativen und Gruppen und wir hoffen, dass noch mehr Gruppen dazustoßen. Wir treffen uns Donnerstag meistens, 14-tägig. Genauere Termine sind in der ADW unter der Telefonnummer 74003 zu erfahren und wir hoffen natürlich, dass da noch einige Gruppen dazustoßen sollen werden. Entschuldigung.
Um dies zu vereinfachen, nochmal der genaue Termin des nächsten regionalen Vernetzungstreffens für die Anti-Conquista- bzw. Antikolonialismus-Tage. Der findet statt am Donnerstag, den 15. August um 20 Uhr in der ADB.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1991.
Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Da fangen wir an. Morgen, am Samstag, den 10. August, gibt es ein Treffen. Und zwar geht es um die Vorbereitung, unter anderem die Vorbereitung einer Demonstration gegen Abschiebung von Flüchtlingen. Eingeladen hat dazu der Südbadische Sprecherinnenrat für Flüchtlinge. Zu der Veranstaltung, die morgen stattfindet, die wird morgen hier im Radio stattfinden, um 11 Uhr morgens. Gerade um in dieser ausweglosen Situation des neuen Ausländergesetzes und der nach wie vor geplanten Massenabschiebung nicht durch das Wann fangen sie an abzuschieben, welche wird es erwischen, welche dürfen vielleicht bleiben, vollends entmutigt und gelähmt zu werden, möchten wir der Öffentlichkeit sagen, was wir wollen. Die Flüchtlinge sollen bleiben, wir wollen offene Grenzen, nicht für die Reichtümer aus aller Welt, sondern für die Menschen. Wir wollen ein Land für Menschen und nicht nur ein Land für Leute mit deutschem Stammbaum. Warum sollten wir uns von einer vermuteten ausländerfeindlichen Mehrheit und einer nationalen Politik
zurückziehen. Es geht um unsere Vorstellung und Lebensbedingungen hier und um eine existenzielle Bedrohung der Flüchtlinge. Soweit zu der Vorbereitungs-, Koordinations- und Diskussionsveranstaltung, die morgen, ich sage es nochmal, am Samstag, den 10. August, hier im Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, um 11 Uhr anfängt. Und dann weise ich noch auf die Demonstration hin, die auf diesem Treffen vorbereitet werden soll. Die wird am Samstag, den 31. August, mal nachrechnen, das ist dann in 2 Wochen, stattfinden. Demonstration in Freiburg gegen die Asyl- und Ausländerpolitik. Verschiedene Redebeiträge. Und dann wird gemeinsam zum Flüchtlingslager, zu dem geplanten Flüchtlingslager auf dem Flughafen, nehme ich an, gefahren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1991.
Ein Veranstaltungshinweis für Pferdefreunde. Am Samstag und Sonntag dieses Wochenende, 10. 11. August, in Waldkirch-Kohlenbach neben der Bläsi-Kapelle. Zunächst gibt es samstags von 9 bis 18 Uhr ein Fohlenrennen mit anschließender Prämierung. Abends eine Veranstaltung mit Tanz und Unterhaltungsmusik. Am Sonntag geht das Programm weiter mit kostenlosen Kutschenfahrten und einem Gaudi-Parcours mit Pferd und Kutsche. Veranstaltet wird das Ganze vom Pferdezuchtverband Baden-Württemberg und speziell dem Bezirksverein Mittlerer Schwarzwald.
Ja, ich weise an dieser Stelle nochmal auf die Demo am 17.8. in Wunsiedel hin, gegen den Faschistenaufmarsch da. Wunsiedel ist in Bayern und dort liegt Rudolf Hess, der Stellvertreter Adolf Hitlers, begraben. Heute Abend wird wohl das Treffen noch laufen, denke ich mal. Das war in der Klarerstraße 73 oder ist noch. Wer da vielleicht noch hin möchte zur Freiburger Vorbereitung auf Wunsiedel, kann da noch gern hingehen. Ansonsten am 17.8. in Wunsiedel. Treffpunkt 13.30 Uhr im Bürgermehlweiher Wunsiedel.
Otto's first piece, Robert's first piece, Reg, first piece, Ernest, your piece, Ted, first piece, Clive, it's a piece, Stanley, your piece, John Peel, piece. Cecil, a piece. Dandelion Records, peace. Sheffield United, a piece. Derby County, peace. John, peace. Yoko, peace. Bernard, peace. Bernard Manning, peace. Fred, peace. Chris, peace. Ernest, peace. Dagmar, peace. Albert, peace. Victoria, peace. Victoria, peace. Peace, Victoria. Ramakrishna, peace. Who's Ramakrishna? The Guru Maharaji, peace. George Harrison, peace. Victor, peace. Alan, peace. Alan? Oh, yes, peace. Deirdre, peace. Who's Deirdre? Davinia, peace. Doris, peace. Indra Devi. Peace. Who's Indra Devi? Colin, peace. Oh, yes. Christine, peace. Christine. Courgettes, peace. Cabbages, peace. Lettuces, peace. Potatoes, peace. Gladioli, peace. Oh, yes, gladioli. Brahmins, peace. Brahmins. Jesus, peace. Definitely. Jack, peace. Yes. Jonah, peace. Yes. Gillian, peace. Yes. Jock, peace. Yes. Glasgow, yes. Peace. Celtic, Gordonstown, peace. Peace. Yes. Yes, yes. Johnny Griffin, peace. Oh, yes. Peace. 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 Brian, peace.
Peace.
Shut up, Brian.
Ja, das war's wieder, das Info am Freitag. Wir verabschieden uns von euch. Verantwortlich für die Sendung waren der
Dominik,
der Alex und der Fritz. Tschüss.